الاضطرار
اطوينا لرفوني مارتا
Now the age of hypocrisy is done
Turn off their
televised
delusion
Awa tippi roeke Fina frei heikel eich et agan neiden Beschaffen wird der Arbeitsmann
Also comrades, come rally And the last fight let us face
So come brothers and sisters For the struggle carries on
Non international
Der offene Politkanal, Musik,
Politik,
Gesellschaft,
Kultur,
alles dabei. Auf 97,5 MHz. Unsere Musik, unsere Revolution.
Radio Lora 97,5 MHz, das ist eine Sendung von der Vernetzung der freien Radios. Viel Spaß!
Nordwestpassage.
Wir müssen reden. Es geht mal wieder um Faschisierung und den notwendigen Antworten darauf. Diese Antworten werden zuletzt und zunehmend als eine Verteidigung des Status quo begriffen. Die wehrhafte Demokratie reagiert repressiv mit Verboten und dessen vermeintlich radikales Vorfeld beklatscht es oder sammelt fleißig Unterschriften. Die Hoffnung oder auch historische Erfahrung autonomer Selbstorganisierung abseits bestehender Verhältnisse scheint verschüttet. Wenn der Staat versagt, dann hilft die Antifa. So könnte der Eindruck bei vielen Pamphleten einer Bündnispolitik entstehen, die alles einsammelt, was nicht zur AfD gehört. Das Ganze ist nicht neu. Spätestens seit dem Aufstand der Anständigen unter Schröders rot-grüner Koalition wird ständig über das Wechselspiel eines bürgerlichen und autonomen Antifaschismus diskutiert. Heute, fast 25 Jahre später, gibt es eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Vereine mit entsprechender Unterstützung des Staates. Dies in der Summe zu verdammen, wäre falsch. Doch wäre man ebenso töricht, wenn man sich dieser Abhängigkeit nicht bewusst wird. Und so waren empörte Aufrufe vor den ostdeutschen Landtagswahlen geprägt von Sorge über ausbleibende Förderung. Es ist nicht der Aufstand der Unanständigen, welcher beispielsweise in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen wiederholt zum Thema gemacht wird, der Angst beim Staatsapparat auslöst. Was sich institutionell verankert hat, verankert sich auch schnell im Bewusstsein der Akteure. Die Option Androhung durch Gesetzesbrüche wird schon gar nicht mehr gesehen, im Dickicht akzeptierender Sozialarbeit am runden Tisch. Dabei könnte man klarer sehen, wenn Konflikte entstehen und Entscheidungen provoziert werden. Aus der Geschichte lässt sich vieles daraus lernen. Und wer heute noch meint, mit viel Bauchschmerzen auf die Restbestände einer Fortschrittskoalition zu setzen, dem sind Inhalte wahrlich scheißegal. Doch von der Praxis zur Analyse. Ist es überhaupt sinnvoll, mit der Lupe nach einer NSDAP 2.0 zu suchen, oder lenkt die Alarmierung nicht vielmehr von Akteuren ab, die sich ganz und gar nicht antimodern gerieren? Sind es nicht eher die dystopischen Zukunftsvorstellungen einiger Transhumanisten, die das Leben ernsthaft bedrohen, deren smartes Handeln verhindert Abseitiges, Unbekanntes, letztlich Utopisches. Kontrollgesellschaft im Endstadium. Umso schöner, wenn es sie noch gibt, die Aufstände der Unbekannten, die zunächst einmal die bloße Wut verbindet, die suchend ihr Dasein zum Ausgangspunkt kollektiver Handlungen macht. Nennen wir sie vorerst Non. Die Gruppe aus der brennenden Hütte hat einen Text mit dem Titel Jenseits des politischen Antifaschismus veröffentlicht. In der letzten Folge ging es bereits vermehrt um Non-Bewegungen. Diese finden auch in diesem Text Erwähnung, wenngleich der Gegenstand ein anderer ist. Das Gespräch kann gerne weiter vertieft werden, und zwar live im Infoladen Coney Island am 15. November um 19.30 Uhr in Leipzig. Schaut gerne vorbei und tauscht euch mit uns aus. Viel Spaß beim Hören. Hallo Jonathan und Heinrich, ich freue mich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um über den Text Jenseits des politischen Antifaschismus zu sprechen. Und bevor wir da näher reingehen, vielleicht könntet ihr gleich mal zu Beginn einen kurzen Einblick geben, wie ist es überhaupt zu diesem Text gekommen? Vielleicht gebt ihr auch so einen klitzekleinen Einblick, vielleicht auch dazu, ja, wie ihr euch selber so gefunden habt, was ist die Intention, und genau, erzählt einfach erstmal vielleicht so zu dem Hintergrund des Textes.
Ja, danke für die Einladung erstmal auf jeden Fall. So ein bisschen der Hintergrund von dem Text waren Diskussionen, die wir geführt haben in so einem Zusammenhang, wo wir beide aktiv sind, der vor kurzer Zeit so ein Buch rausgebracht hat unter dem Namen Aus der brennenden Hütte, Zeit der Ökologie. Und da haben wir versucht, so die These von einem sich herausbildenden neuen ökologischen Akkumulationsregime zu beschreiben und was das so für Veränderungen mit sich bringt, so auf der ideologischen, ökonomischen, politischen Ebene und so. Und da haben wir halt eben diese Tendenz gesehen, dass sich da etwas bildet. Und dann haben wir aber auch überlegt, gleichzeitig so, gibt es eigentlich auch Gegentendenzen zu dieser Entwicklung oder gibt es alternative Szenarien von einer Entwicklung, von einer kapitalistischen Modernisierung oder sowas? Und da haben wir dann so über so Phänomene wie Trump, wie Bolsonaro diskutiert, die Frage diskutiert, wie verhalten sich rechte Akteure eigentlich zu diesen Fragen von ökonomischer Modernisierung, zu diesem Prozess, den wir jetzt ökologisches Akkumulationsregime nennen und so. Besonders hilfreich fanden wir da so einen Text von Bifo Berardi zum Gerontofaschismus, auf den haben wir uns in dem Text auch bezogen dann. Genau, und das war so ein bisschen so der Hintergrund dessen. Also da gab es eben schon bestimmte Diskussionen, die wir geführt haben und so eine bestimmte Herangehensweise an das Thema vielleicht. Und dann kam eben relativ plötzlich diese Entstehung von diesen Anti-AfD-Protesten mit einer linken Beteiligung und da waren wir halt alle irgendwie so ein bisschen angepisst, hat uns irgendwie so aggressiv gemacht, diese Heuchelei, diese Inszenierung, dieses alle müssen da jetzt hingehen zu irgendeiner Demo, wenn du da jetzt irgendwie nicht hingehst oder irgendwas sagst, so ist das auch direkt komisch und so. Und und so ein bisschen war dann dieser Text zuerst so ein Projekt von so einer Art therapeutischem Gepöbel, um jetzt nicht komplett bekloppt zu werden, irgendwie halt irgendwie so etwas zu formulieren, auszusprechen und zu gucken, ob irgendwer da auch eine Sensibilität für hat und sowas ähnliches denkt und sich auch denkt, so sind alle verrückt geworden irgendwie. Genau, und das wollten wir dann aber irgendwie während des Pöbels so ein bisschen inhaltlich noch unterfüttern. Und da haben wir dann so ein bisschen diese Analyse der ganzen gescheiterten antifaschistischen Bündnispolitik verknüpft mit so ein paar Gedanken dazu, was hat der Faschismus eigentlich für eine Bedeutung, für eine Funktion in dieser sich verändernden Welt, wie können wir das verstehen, und haben das dann auch verknüpft mit so ein paar anderen Diskussionen, die wir eben geführt hatten früher schon, zu psychoanalytischen Ansätzen, zu so einem Text von Gérard Granel, auf den wir uns im Text auch beziehen, über Faschismus und kapitalistische Totalität und genau, und haben einfach versucht, so ein paar Dinge eben zu verknüpfen aus Anlass dieser Proteste, aber eigentlich mit einem Ansatz, der da so ein bisschen drüber hinausgeht und das irgendwie in einen größeren Kontext stellt eigentlich.
Ja, sehr gut. Na, da hast du ja eigentlich auch schon die perfekte Überleitung geschafft, weil das wäre jetzt auch so meine erste Frage oder mein erster Themenkomplex, auf den ich gerne ein bisschen näher eingehen möchte. Also du hast es schon erwähnt, ne, dass natürlich diese großen Anti-AfD-Demonstrationen zu Beginn des Jahres gewesen, die sicherlich eben Stein des Anstoßes waren, jetzt dieser Text erschienen ist. Jetzt kann man mittlerweile sagen, diese Demonstrationen hatten sicherlich ja den Hintergrund, die Landtagswahlen, die ja dann jetzt ein halbes Jahr später, insbesondere in drei ostdeutschen Bundesländern stattgefunden haben, in irgendeiner Form zu beeinflussen. Jetzt muss man natürlich sagen, die AfD selbst auch schon seit längerem beobachtet und entsprechend eingestuft vom Verfassungsschutz und trotz dessen, dass eben diese Demonstrationen stattgefunden haben, ganz so wie erhofft ist es auf jeden Fall nicht eingetreten. Bei den Wahlen zumindest gab es nicht den erwarteten Einbruch und die AfD ist auf jeden Fall sehr stark aus diesen Wahlen zumindest erstmal rausgegangen. Und genau, du hast es schon als eine therapeutische Sitzung schon fast beschrieben, aber es ist eben auch genau das, dass man halt eben feststellen musste, dass diese Demonstrationen eben auch immer davon geprägt waren, dass man sich da ja doch auf eine merkwürdige Art und Weise dann doch sehr schnell eingereiht hat in all das, was auch gerne schon seit geraumer Zeit als Ampelregierung für sehr vieles zuständig ist, was man eigentlich kritisieren müsste. Und ihr geht ja auch weiter, ihr nehmt jetzt nicht nur die Parteien als Bezugspunkt, die es zu kritisieren gibt, sondern geht ja auch nochmal auf die Zivilgesellschaft ein, die man nicht erst seit heute auch schon in Teilen eben auch als einen verlängerten Arm der Regierungspolitik beschreiben muss. Und ihr habt da den schönen Satz gefunden, den ich jetzt mal im O-Ton wiedergebe: Je dunkler die Farben sind, in denen die mögliche Zukunft einer AfD-Regierung gemalt werden, umso heller erscheint die Gegenwart der bestehenden Verhältnisse, was das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Jetzt ist das natürlich alles doch auf eine gewisse Art sehr zugespitzt. Ich würde jetzt denken, das Ganze ist dann doch nochmal ein Stück weit facettenreicher. Es gibt sicherlich auch diese Punkte wie Stadt, Metropole versus Land, Provinz, sicherlich auch bei sowas immer zu beachten und wie sehr dann Bündnisse aussehen können oder wie sehr sich eben auch ein Antifaschismus gerierend in bestimmten Zusammenhängen. Deswegen vielleicht so ein bisschen am Anfang die Frage, die man sich wahrscheinlich auch nach dem Aufstand der Anständigen 2000 dann in vielen Antifa-Gruppen gestellt hatte: Was sind so Wegmarken, die als bedingungslos gelten sollten, hinter die man nicht zurückfallen sollte, um am Ende dann trotzdem noch in den Spiegel gucken zu können und zu sagen zu können, ja, das ist halt eine Art des Antifaschismus, zu dem stehe ich auch, ohne mich damit einer Sache gemein zu machen, was ich nicht möchte. Und damit verbunden dann vielleicht doch auch eher in einem, ich sage jetzt mal, realpolitischen Rahmen: Welche Spielräume gibt es da vielleicht auch im geltenden Recht? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich frage das deswegen, weil ich kenne es zumindest in Sachsen, gibt es so eine Diskussion, da gab es ja das ist nochmal so eine Diskussion für sich, aber ich fand es auch erstaunlich, es gab halt viel Sorge darum, dass jetzt überall die Fördergelder beiseite gelegt werden und die fallen halt aus. Es war jetzt nicht unbedingt immer so das, was es mit dem alltäglichen Leben macht, sondern es waren die ausbleibenden Fördergelder, wo die Sorge bestand. Und es gibt dann zumindest in Sachsen so ein Netzwerk, das nennt sich Polylux, die ganz bewusst davon sich abgekehrt haben, als eine Vereinsstruktur fungieren und eher dadurch ja nochmal ein Stück weit unabhängiger agieren, als jetzt völlig davon abzuhängen, wer da jetzt gerade irgendwie im Landtag sitzt. Und ich denke mal, wenn man jetzt nicht so auf 100% Gegenwehr schaltet und das vielleicht auch sozusagen als ein Mittel sieht, wie man auch gerade eben in provinziellen Gegenden agiert. Was haltet ihr davon? Ist das was oder macht man sich mit der ganzen Gesamtscheiße damit auch gemein?
Ja, also ich meine, also klar ist das alles facettenreich und klar irgendwie macht es immer Sinn, sich die Verhältnisse irgendwie vor Ort anzugucken und auf dem Dorf und sonst was, die Realitäten irgendwie, das stärkt natürlich dann die Auseinandersetzung immer so. Ich will das auch alles nicht ignorieren oder runterspielen, aber ich glaube, man muss das Ganze schon ein bisschen grundsätzlich angehen so. Also, und wenn du jetzt gefragt hast nach Wegmarken für quasi einen Antifaschismus, der irgendwie okay ist, oder einen modernen Antifaschismus, das ist ich. Also da fängt, glaube ich, das Problem halt einfach schon an so, und deswegen würde ich das auch einfach nicht machen. Also ich glaube, bei dieser ganzen Herangehensweise so wird ein Phänomen aus der Vergangenheit genommen. Also in dem Fall der historische Faschismus an der Macht, also so wie man ihn in Deutschland, in Italien kennengelernt hat, so als diese historische Phase. Und das wird dann auf die Zukunft projiziert. Und das ist dann eine vorgestellte Zukunft, also die ich mir irgendwie ausmale. Und die quasi aus der Vergangenheit hergeleitet wird, aber sozusagen die Gegenwart überspringt und dann quasi diese Vorstellung in meinem Kopf ist von der Zukunft so. Und das wird dann der Gegenwart gegenübergestellt, die gerade da ist. Und diese Gegenwart kommt dabei natürlich eigentlich immer recht gut weg, verhältnismäßig so, ne? Weil ich kann mir ja immer irgendwas Schlimmeres vorstellen. Ich kann mir ja immer diesen Faschismus vorstellen oder irgendwie Konzentrationslager oder Krieg oder sonst irgendwas, ne? Also so immer irgendwie noch was drauflegen so. Und dann entsteht aus dieser Gegenüberstellung von Gegenwart und dieser Zukunftsprojektion aus der Vergangenheit, entsteht dann das Bedürfnis, diese Gegenwart verteidigen zu müssen als das kleinere Übel vor dieser noch größeren Gefahr, die in der Zukunft droht. Wir haben in dem Text, sind wir so ein bisschen rumgeritten auf so ein Zitat von einem IL-Sprecher, der nach Essen zu diesem AfD-Parteitag mobilisiert hat. Und das, also ich nehme jetzt das Zitat, ne, aber ich glaube, das steht jetzt für viele irgendwie antifaschistische Kräfte auch über die IL hinaus so, ne? Und der hat gesagt, wir verteidigen in Essen die Gesellschaft der vielen und ihre feministischen, antirassistischen und klimagerechten Errungenschaften. Und ne, also als ich dieses Zitat gelesen habe, also ich meine, was muss man da rein projizieren eigentlich, um auf sowas Absurdes zu kommen? Also ne, so, also ich, wir alle leben hier irgendwie in diesem Land leider, und da werden Jugendliche abgeschoben, die ihr ganzes Leben in Deutschland aufgewachsen sind. Wie kann man dann so etwas schreiben oder sagen, Gesellschaft der vielen, dass wir irgendwie in einer Gesellschaft der vielen leben, die wir dann verteidigen möchten, so? Also was, also sind diese vielen, gehören diese Leute, die da abgeschoben werden, eigentlich zu diesen vielen? Ist das ihre Gesellschaft so? Warum werden sie dann daraus abgeschoben so? Ist das, also ist diese Gesellschaft der vielen dann etwas Verteidigenswertes, nur weil die Leute nicht gleich totgeschlagen werden oder versklavt werden? Also ist das der Maßstab, den man an eine verteidigenswerte Gesellschaft irgendwie richtet? Also ich werde so eine Gesellschaft nicht verteidigen so. Und ich möchte da auch diese Modalitäten, wie jetzt die Menschen gerade unterdrückt und sortiert werden, da möchte ich jetzt nicht irgendwas davon Errungenschaft nennen, dass die jetzt irgendwie anders zugerichtet werden als in den 30ern so. Also das ist, oder in den 50ern irgendwie, das ist für mich keine Errungenschaft so. Also ne, und das, also für mich ist, also so ein Zitat, das kommt ja irgendwo her. Das kommt, glaube ich, genau aus diesem Prozess, dass ich eben mir vorstelle, diese Gegenwart, da sind ja schon noch ein paar nette Dinge so, und wenn jetzt der Faschismus wäre, das wäre doch alles ganz viel furchtbarer. So, und und das, also das ist, glaube ich, dieser Prozess, der da entsteht. Und darin verschwindet eine historische Kontinuität, die zwischen Faschismus und Demokratie nämlich, dass also der Faschismus ja entstanden ist aus der bürgerlich-demokratischen Gesellschaft unter Mitwirkung von quasi liberalen Kräften, also unter entscheidender Mitwirkung, und dass umgekehrt diese postfaschistische Gesellschaft, in der wir heute leben, ja auch aus dem Faschismus entstanden ist, und dass das nicht Gegensätze sind einfach, sondern dass es da Kontinuitäten gibt und dass es Prägungen gibt irgendwie dieser Gesellschaft so. Und diese Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwindet aber. Die Vergangenheit ist dann nur noch so eine Kulisse für die Projektion des Faschismus auf die Zukunft. Ne? Dann wird dann gesagt, so ja, da sieht man jetzt wieder jetzt, wie die das machen werden. Was weiß ich, in den 30ern hat es so und so angefangen und heute ist es auch so ähnlich und so. Ne? Also es ist einfach, das ist keine wirkliche historische Analyse des Prozesses, der da passiert ist, sondern es ist einfach eine Folie. So, und von dieser Folie quasi kann ich dann herleiten, was ich tun muss, damit diese Vergangenheit vermeintlich nicht nochmal eintritt, sich nicht nochmal wiederholt. aber dass diese Vergangenheit wiederholt sich nicht einfach so. Das ist das gibt es nicht, diesen Kreislauf des Wiederholens. So funktioniert Geschichte nicht. Genau, und das Zweite, was verschwindet, ist hinter dieser Frage, wie kann die bürgerliche Gesellschaft gegen den Faschismus verteidigt werden? Da verschwindet die Frage, wie kann eigentlich diese bürgerliche Gesellschaft, die das Problem ist, auch das Problem des Faschismus ist, der aus ihr entstanden ist, wie gesagt, wie kann diese bürgerliche Gesellschaft angegriffen und abgeschafft werden? So? Darüber spricht halt keiner mehr. So, ne? Stattdessen reden alle irgendwie, wir müssen jetzt diese bürgerliche Gesellschaft verteidigen. So. Hm. Und das ist aber das, worüber wir eigentlich sprechen würden. Also wir würden sagen, so die Katastrophe ist nicht das, was kommt, was uns droht, sondern das, was schon hier ist. Also ne, das, die ganze Scheiße, die jetzt passiert auf der Welt, so die Zerstörung dieser Welt, die Verelendung, die Entwürdigung, die ganzen Massaker, das Gemetzel irgendwie in Gaza oder der Ukraine oder überall sonst im Sudan irgendwie, ne, also das alles, was das passiert, so, ne, alles, was auch vor unserer Haustür passiert an Verelendung jeden Tag, so, also das quasi wollen wir umwerfen, so, all diese Verhältnisse wollen wir umwerfen und deswegen quasi nennen wir uns Kommunistinnen, so. Und dafür müssten wir Wegmarken entwickeln, so, ne, dafür müssten wir Fragen formulieren, wie können wir diese Verhältnisse umwerfen? Wie können wir eine Situation herstellen, in der das denkbar ist? So? Und dann quasi können wir aus diesem Weg dann auch überlegen, so, was spielt der Faschismus für eine Rolle darin? Dass der Faschismus dann eine Variante der Konterrevolution wieder werden kann oder so. Ne? Also das muss man ernst nehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist irrelevant, über Faschismus zu sprechen. Ne? Aber so, glaube ich, muss man das aufziehen, damit man nicht immer in diese gleiche Sackgasse am Ende doch kommt. Dass man dann doch auf die Gegenwart guckt als kleineres Übel und dann doch irgendwie denkt, so mit wem muss ich das jetzt verteidigen und dann immer wieder bei den gleichen landet und bei dem gleichen Scheiß. Also ich glaube, das ist eine Sackgasse, aus der du nicht rauskommst, wenn du quasi den Antifaschismus aus dieser Fragestellung heraus entwickelst. So.
Okay.
Vielleicht genau, einfach nochmal kurz hallo und vielen Dank für die Einladung. ich bin Heinrich. Ich wollte quasi jetzt weniger nochmal was ergänzen zu Jonathan, aber das vielleicht nochmal so zuspitzen. Also der Antifaschismus bleibt quasi bürgerliche Wohlfühlpolitik, wenn wir keine Idee vom Kommunismus haben oder eine Strategie, Kommunismus als Bewegung oder wie auch immer. Und das, finde ich, merkt man aktuell in linken Debatten, und das hat eben Jonathan ausgeführt, dass der Faschismus quasi als eine Bedrohung der Errungenschaften, der bürgerlichen Errungenschaften gesehen wird. Und damit kippt aber das Verhältnis, weil dadurch der Faschismus in Anführungsstrichen eine Bedrohung der Ordnung wird. Ich glaube, dass in dem Text taucht das auch auf. Und stattdessen müssten wir ihn als quasi Kraft der Ordnung begreifen. Und damit kriegt es quasi auch wieder ein revolutionäres Verhältnis, wenn wir eine Idee vom Kommunismus haben oder wie wir da hinkommen wollen, Strategie etc. pp., dann kriegen wir auch eine Idee davon, was es bedeuten könnte, einen revolutionären Antifaschismus zu entwickeln. Und das Denken so umzugehen, wäre, glaube ich, notwendig, damit eben der notwendige Kampf gegen das, was wir eben heute Faschismus nennen, das hatte Jonathan auch schon erwähnt, das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie kleinreden sollte. Also ja, man sagt im Osten so, aber das ist ja, gibt es irgendwie in Gesamtdeutschland und global, also dass irgendwie Migrantinnen getötet werden, dass Queer-Personen bedroht werden und weiter. Das muss nicht alles aufzählen. Das ist ja ein reales Problem, aber dafür müssen wir irgendwie dieses Verhältnis zwischen Antifaschismus und Kommunismus irgendwie wieder verdrehen, damit wir diesen Kampf auch real gewinnen können. Oder uns zumindest adäquat verteidigen können dagegen.
Ja, voll, ich mit, wo ich natürlich jetzt, oder wo natürlich, glaube ich, gerade einfach die Strahlkraft ist bei rechten Kräften, ist, glaube ich, dieses für mich natürlich halt vermeintliche, aber dieses nonkonforme Moment, was da gerade viel da mitschwingt, ne? Weil du hast gerade gesagt, das Ganze irgendwie als Kraft der Ordnung begreifen. Ich glaube oder habe eben den Eindruck, dass es halt nach wie vor eben schon eben ein sehr wichtiges Moment ist für viele, dass wenn man sich ne, durch banalste Dinge, die irgendwie die irgendwelche Lebensfragen betreffen oder jetzt natürlich halt irgendwie auch diese ganze Sprachdiskussion, die immer wieder aufploppt und dass da natürlich halt irgendwie so eine Sache ist, die ja, da haben, glaube ich, die Rechten einfach gerade zumindest halt irgendwie ja, einfach gerade irgendwie einen anderen Punkt, weil man sich wahrscheinlich auch eben in der herrschenden Regierung dann auch als ein gemeinsames Bollwerk versteht und ja, sozusagen da dieses Nicht-Establishment-Begehren doch halt irgendwie breit verankert ist und jetzt leider Gottes, dass meistens eben sozusagen anhand solcher Kleinigkeiten ausgemacht wird, die man dann halt bei so rechten Kräften sieht und man denkt, dadurch ist man jetzt halt besonders nonkonform.
Ja, genau, also es gibt diesen vermeintlichen Widerspruch irgendwie zwischen Nonkonformität und Ordnung. Aber letztendlich glaube ich, dass das, und da haben wir uns versucht, auch in dem Text so psychoanalytisch zu nähern, dass das im Grunde genommen zwei Seiten derselben Medaille ist. Also wir können da später noch drauf eingehen. Ansonsten könnte ich jetzt auch noch mal kurz machen.
Ja, also vielleicht nutzen wir das einfach bei der Gelegenheit. Also genau, ich hätte das später dann eh noch mal genauer aufgenommen, aber genau, geh ruhig jetzt gerade noch vor ein.
Ja, dann versuche ich es mal. Also es ist eine komplizierte Sache mit der Psychoanalyse. Das sage ich jetzt nicht so im Außen, sondern auch zu mir selber. Also quasi so die Idee der Kantschen und linken Psychoanalyse ist im Grunde genommen, dass der Industriekapitalismus oder der Fordismus im Grunde genommen von der traditionellen väterlichen Autorität geprägt ist. Das nennt man Diskurs des Herrn. Und das quasi mit den 70er Jahren quasi eine Veränderung in der Subjektivierungsstruktur der Menschen gibt, also dass die Autorität quasi vom Gesetz losgelöst wird und sich stattdessen quasi das Versprechen der unbeschränkten Möglichkeit des Genießens ausbreitet. Das klingt jetzt sehr abstrakt, ist auch, wird aber gleich hoffentlich noch ein bisschen verständlicher oder konkreter. Und mit dieser väterlichen Autorität schindet im Grunde genommen die Ordnung, die das Genießen und Verbot reguliert hat. Und dabei sind Gesetz und Verbot jetzt im juristischen Sinne gemeint, also natürlich gibt es immer noch Gesetze, sondern eben im psychoanalytischen Sinne auf der Ebene der Subjekte und der Subjektivierung ist dieses Gesetz gemeint. Und dieser Diskurs des Herrn sagt im Grunde genommen, ich darf nicht ein bisschen genießen. Der Vater erlaubt das nicht. Und das war quasi so ein kindlicher Sozialisierungs- oder Subjektivierungsprozess, der sich dann später, wenn älter wird, gesellschaftliche Konventionen lernt und so weiter, wird diese Instanz des verbietenden Vaters oder dieser Herr quasi internalisiert und strukturiert dann das Über-Ich. Und Lacan sagt das quasi in Auseinandersetzung mit der 68er-Bewegung schon, dass im Grunde genommen diese Autorität des Vaters, der Diskurs des Herrn, und das ist von auch heute Perspektive oder für die heutige Zeit, glaube ich, relativ ich sicher sagen, weil ich finde das überzeugend, der vollständig ausgehöhlt, also der existiert nicht mehr und wurde eben stattdessen durch den Imperativ Dienst ersetzt. Das nennt man eher den Diskurs der Universität. Und es wird gleich noch deutlich, warum Diversität, also warum mit dem Diskurs quasi den Namen der Universität gibt. Und dieser Imperativ